Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir sind bei Folge 101, das heißt die erste Folge nach unseren zwei Jubiläumsfolgen mit euch Zuhörern. Auf alle Fälle möchten wir nochmal danken, dass ihr uns so zahlreiche Audios geschickt habt und so fleißig mitgewirkt habt in dieser Folge. Es hat uns allen sehr gefreut. Und wie gesagt, haben wir in den letzten Folgen schon erwähnt, wenn ihr trotzdem noch Audios schicken wollt, können wir die gern mal so in Folgen einbauen. Schickt sie uns gerne, wir freuen uns. Mit dabei heute sind Anne und Daniel.
Ich grüße euch, hi.
Ihr könnt übrigens auch, wenn ihr zu einem bestimmten Thema eine Meinung habt und das unbedingt noch mitteilen wollt, könnt ihr uns dazu auch gerne eine Audio schicken. Es muss nicht nur dazu sein, wie ihr zu MLS oder zu eurem Team gekommen seid, sondern gerne auch, wenn wir über eine Sache diskutiert haben und vielleicht richtig wichtige Aspekte vergessen haben oder wenn wir einfach überhaupt nicht verstehen, warum das eine berechtigte rote Karte ist, dann schickt es uns gerne, dann bauen wir es mit ein.
Ja, genau. Denn die Anmerkung hat vielleicht jetzt nicht so ganz wenig Sinn, denn rote Karten gab es am letzten Spieltag genug. Aber dazu kommen wir später. Ich würde sagen, dass wir jetzt erstmal mit den neuen Regeln oder mit dem neuen Aufbau der CONCACAF Champions League sowie dem irrelevanten Leagues Cup ein bisschen besprechen. Denn da hat sich ja jetzt ein bisschen was getan. Fangen wir mit dem Leagues Cup an, würde ich sagen. Anne, willst du dazu noch was sagen?
Naja, die MLS und die Liga MX hatten ja jetzt schon in diesem Jahr den Leagues Cup, der einfach an Wichtigkeit kaum zu überbieten war. Also wir alle saßen nachts gespannt vor dem Fernseher und haben uns darauf gefreut, dass ein paar Auswahlteams der MLS gegen ein paar Auswahlteams der Liga MX spielen und am Ende dann irgendjemand gewinnt und keine Ahnung, ist das Turnier überhaupt schon vorbei? Ich glaube ja.
Ich glaube, das Finale ist noch, oder?
Daniel, du müsstest
Seattle
das wissen.
Gegen Club Lyon müsste das sein.
Moment, ich muss kurz meinen Kalendereintrag checken, weil ich habe mir da schon vor Jahren ein rotes X in den Kalender gesetzt, aber ja, gegen Club Lyon irgendwann. Also ehrlich, das juckt mich nicht mal im Ansatz, dieser unnötige League Cup. Also, es gibt keinen Grund, der dafür spricht, ihn anzuschauen.
Und das hat offensichtlich auch sowohl die Liga MX wie auch die MLS festgestellt. Man hat festgestellt, dass sie ein Turnier machen wollen, was definitiv mehr internationale Aufmerksamkeit bekommt. Und deswegen blähen sie dieses Turnier jetzt auf 47 Mannschaften hoch. Das heißt, alle Teams der MLS spielen dort mit und alle Teams der Liga MX. Das Ganze soll 2023 starten und im Juli und August stattfinden. Dafür soll wohl auch dann der Spielbetrieb in der Liga für diese Spiele pausieren. Und wenn die MLS sich dann noch weiter hochstockt, dann wird das dementsprechend auch auf 48 Teams erweitert. Aber es soll dann so ein bisschen wie in einer WM stattfindende Turniermodus. Wir können also gespannt sein, wie das dann am Ende aussehen soll und ob es tatsächlich diese internationale Aufmerksamkeit auf sich zieht, die man sich da so wünscht.
Nicht. Auch ganz interessant, in der Grafik der MLS sind auch schon Louisville City, Charlotte FC und wie heißt jetzt nochmal der, und St. Louis, genau. Die drei Vereine sind da auch schon drin.
Meinst du oben in diesem Reiter?
Ja, unter anderem.
Die sind da seit Jahren drin.
Nein, ich
weiß nicht, wann du das letzte Mal auf der Seite warst.
Zur League Cup. Da gibt es ja speziell eine
Ach so, Seite. Ja, okay. Das kann sein, da war ich noch nie drauf.
Genau, also sie haben die neuen Teams schon mit eingeplant und sie haben auch das potenzielle, doch nicht näher benannte Team mit eingeplant. Deswegen sagte ich ja, wird es dann irgendwann hochgestockt werden auf 48 Teams. Genau. Was ist denn euer Eindruck davon bisher?
Daniel?
Wie bitte?
Was dein Eindruck dazu ist?
Was soll ich dazu sagen? Es ist halt, ein Turnier, wie es hätte nicht unnötiger sein können. Ich meine, die Saison geht von März bis November, stellenweise Dezember. Man hat die CONCACAF Champions League, man hat den US Open Cup und man hat alle zwei Jahre eine kontinentale Meisterschaft. Da finde ich nicht, dass es noch einen unnötigen League Cup braucht, wo keiner Bock drauf hat. Also, ich glaube auch nicht mal, dass es wirklich Gewinn bringt. Ich meine, man redet immer davon, hey, man muss in Europa attraktiver werden, aber diese Attraktivität schafft man nicht durch einen League Cup, wo man zwei Ligen zusammenwürfelt und die Teams gegeneinander spielen lässt. Auch natürlich nicht durch ein All-Star-Game. Nein, sondern durch andere, wie sagt man das jetzt am besten, durch andere Optionen, sag ich jetzt einfach mal. Weil keiner in Europa mag so Zerspaltungen der Liga. Oder so einzelne Turniere, wo, ich sag's mal, die Besten der Besten gegeneinander spielen aus der jeweiligen Liga. Das macht die MLS nicht aus. Die MLS hat andere Gesichtspunkte, mit welchen sie in Europa um einiges besser punkten würden, wenn sie die eher beleuchten würden. Aber man ist wahrscheinlich erst im Nachhinein schlauer.
Ich glaube jetzt auch, dass es nicht, also es wird vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit erzeugen, aber jetzt nicht so, glaube nicht das, was sie erhoffen. Auch weil es einfach zusätzliches Spiel ist, das hat für mich eher den Anschein, wie wenn man die Europameisterschaft aufbläht, die hat man ja jetzt auch mit viel mehr Teams als sonst ausgetragen. Oder die WM möchte man ja auch aufstocken. Das hat für mich so denselben Sinn. Es irgendwie hat keiner wirklich Bock drauf. Und letztendlich sind dann halt nur kleinere Nationen, in dem Fall eben kleinere Teams drin. Ja, ob es jetzt dadurch attraktiver, interessanter wird, mag man bezweifeln. Aber
gut. Naja,
ich frage mich halt,
ob da jetzt kleinere Teams drin sind, ist eine andere Frage, weil ich die Auswahl der MLS-Teams, die dieses Jahr an dem Turnier teilgenommen hatten, schon so ein bisschen merkwürdig fand. Und gerade in der MLS, finde ich, gibt es an sich so dieses, in Anführungsstrichen, kleine Team in der Regel, es gibt manche Ausnahmen, nicht so sehr. In der Liga MX ist das vielleicht eher nochmal deutlicher, dass es da die kleineren und natürlich die großen Teams gibt, die man immer bei den großen Turnieren findet. Aber ja, ob das Turnier dann tatsächlich interessanter wird, ist wirklich eine andere Frage.
Ich meine, frag doch mal oder schau doch mal die Kommentare auf Social Media an von den Sounders und welche Teams alles dabei waren. Also, ich wüsste nicht mal, welches Team außer den Sounders dabei wäre und Club Leon, weil die jetzt gegeneinander spielen. Aber da ist wirklich keiner so wirklich positiv überrascht. Ich meine, ja, cool, man hat gewonnen, aber man sieht es halt wirklich als unnötiges Testspiel, unnötiger Ballast.
Eben, das
CO2-Verschwendung, was gibt's noch alles?
Kansas war ja auch dabei, die haben da ja, ne, ich glaube, 9 Jugendspieler auflaufen lassen.
Stimmt, ihr habt 6 oder 7-1 verloren. Das, ja. Ich meine, klar, es ist schön für Jugendspieler oder für Spieler aus dem Farmteam. Ich glaube, für was anderes ist das Spiel auch nicht gut und das wissen halt auch die Trainer.
Übrigens, Daniel, das Spiel gegen Club Lyon, also das Finale dieses Turniers, wird schon stattgefunden haben, bevor die Podcast-Folge online geht. Sie geht mich in 6 Stunden, findet, ist Anpfiff.
Stimmt.
Das heißt, du kannst morgen früh dir diese Begegnung ansehen um 4 Uhr. Und dann kannst du deinen Sound aus die Hand Woche drücken.
Perfekt.
Hey Google. Okay, es will nicht, leider nicht, nicht deswegen muss ich gerade ausschlafen. Eben. Ich hätte jetzt meinen Wecker gestellt, von daher, aber es will nicht. Pech gehabt.
Aber vielleicht ein kleiner interessanter Fakt ist noch, die 3 besten Teams dieses Turniers bekommen zusätzlich auch noch einen Platz in der CONCACAF Champions League. Das macht vielleicht in Ansätzen das Turnier interessanter.
Naja, dann steht man nicht dumm da, wenn man die Sounders wieder bescheißt, wie letztes Jahr, wo der Sieger des US Open Cups von 1933, der Sieger des Corona Comeback Turniers und der meinetwegen MLS Cups, waren eh die Sounders, aber MLS Cup Sieger und was weiß ich noch, wer alles. Von daher ist es in Ordnung.
Ich muss dich korrigieren. Ich glaube, es war der US Open Cup Sieger von 1912.
Ist doch, waren auch die gleichen, von daher.
Aber ja, Anne, da du ja die CONCACAF Champions League schon angesprochen hast, da gibt es jetzt auch ein komplett neues System. Wir haben das Ganze auch aufgebläht mit mehr Teams. Das war ja dieses große Problem immer. Die CONCACAF Champions League war von den Champions League weltweit immer ganz unten, weil wenigsten Teams und letztendlich immer MLS und Mexiko, Liga MX am Schluss übrig geblieben. Gut, ich denke mal, das wird dann weiterhin so sein, aber es gibt jetzt mehr Konkurrenz. Denn das Ganze wird jetzt so aufgeteilt, dass es in die Länder Kanada, USA, Mexiko, die werden als Nordamerika bezeichnet. Dann gibt es ganz Mittelamerika, das sind Länder wie Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panama, ich glaube sogar Suriname und französisch Guinea und so wird dazu gezählt. Und dann gibt es noch Karibik mit den ganzen Inseln, Jamaika, Haiti, Domrep, Bahamas, St. Vincent und was weiß ich, die ganzen kleinen Inseln, genau. Und von Nordamerika sind 15 Mannschaften drin. Es werden 5 Vereine von der Liga MX dabei sein, 4 MLS-Vereine, 2 Vereine aus der Canadian Premier League, die jetzt eben neu dabei sind in dem Wettbewerb. Und dann werden noch 2 League-Cup-Clubs drin sein, also der zweite und dritte Platz, sowie der US Open Cup-Winner und der Canadian Championship-Winner, der wahrscheinlich eh ein MLS-Team wieder sein wird. Die werden ab Runde 1 dabei sein. Ab Runde 16 werden dann weitere 3 nordamerikanische Vereine hinzustoßen. Und das wird eben der Liga MX-Gewinner sein, der MLS-Cup-Gewinner und der Leagues-Cup-Gewinner. Die werden aber erst ab Runde 16 eben, also später, dazustoßen. In Mittelamerika sieht es dann eben anders aus. Da sind es natürlich weniger Teams. In Runde 1 werden 5 Teams dabei sein. Eben der Mittelamerika-Cup Zweitplatzierte, sowie die 2 Verlierer des Halbfinals and the 2 Play-In-Winner. Ich glaube, das ist für mich der Zweitplatzierte, weil der da noch nicht ausgezählt. Ja, wobei Second Play, ich weiß nicht, was der 2 Play-In-Winner ist, aber der ist dabei. In der Runde 16 wird dann noch ein weiterer Club aus Mittelamerika dabei sein, nämlich der Central America Cup Champion. In der Karibik werden 2 Teams ab Runde 1 dabei sein, eben der Caribbean Cup Second and Third Place Finisher, also 2. und 3. Platz, und ab Runde 16 eben der Gewinner vom Caribbean Cup Championship. Und diese Teams werden in ihrer jeweiligen Einteilung, also Nordamerika, Mittelamerika, Karibik, gegeneinander spielen, Hin- und Rückspiel, und werden im K.O.-System aufsteigen. Da gibt es dann auf der Website von der CONCACAF Champions League eine ganz schöne Grafik, wo das alles schön drin ist. Es gibt, glaube ich, sogar ein sehr schönes Video auf Twitter und Instagram von der CONCACAF Champions League, wo das erklärt wird in 4 Minuten. Und ja, somit werden mehr Teams dabei sein. Die Gewinner der jeweiligen Cups werden dann später einsteigen. Was man davon halten soll, darf jetzt jeder selbst entscheiden, aber somit ist der neue Wettbewerb geschaffen. Soll mehr Spannung erzeugen, mehr Teams, und mit diesem K.O.-System, also es gibt keine Gruppen wie in der Champions League, wie in Europa, sondern von Anfang an K.O. mit den jeweiligen, ich nenne es jetzt auch mal Einteilungen, Conferences, Nordamerika, Mittelamerika und Karibik. Was haltet ihr davon?
Ich bin ehrlich, ich hab's nicht verstanden. Aber nicht, weil du es schlecht erklärt hast, sondern einfach, weil man es, glaube ich, nicht verstehen kann, wenn man da jetzt nicht explizit irgendwie was studiert hat oder sich da gefühlt stundenlang das komplette Prinzip angeschaut hat. Ich meine, die CONCACAF, wie du schon sagst, es ist halt ziemlich schlecht als Champions League oder stellt ziemlich schlecht da im Vergleich zu den anderen kontinentalen Clubmeisterschaften. Und da stelle ich mir die Frage, warum man das wirklich so selten dämlich und kompliziert macht. Verstehe ich nicht. Ich meine, mag alles sein mit der Fairness und auch mit Mexiko und USA, dass deren Teams, die natürlich auch von der Prestige am besten sind, oben stehen. Ich meine, ist ja in Europa genauso mit den Top 5 Ligen. Da ist halt jetzt nur Top 2 Ligen. Es sind auch mal einiges weniger Länder. Von daher verstehe ich das nicht, dass man das so unnötig verkomplizieren muss, weil es halt wirklich nur ein Aktivität bietet für jemanden, der in Europa lebt. Ich meine, man muss natürlich auch immer nicht auf den eigenen Markt schauen, sondern auch auf den ausländischen oder überkontinentalen Markt. Zum Beispiel natürlich auf uns. Und ich persönlich bin jetzt komplett abgeneigt, sowas anzuschauen. Einfach weil ich es nicht fühle zum Wettbewerb. Ich meine, was klug gewesen wäre, wenn eine gute Gruppenphase, wo meinetwegen jedes MLS-Team und Team aus der MX eine Gruppe bilden, dass man meinetwegen 8 Gruppen hat oder meinetwegen nur 6 oder so und ganz einfach das K.O.-System spielt mit Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Wobei bis aufs Finale die Endrunden mit dem Rückspiel gespielt werden. So hat man das beste und einfachste Prinzip von allen. Da hat man nicht so eine unnötige K.O.-Phase schon von Anfang an. Keine Anarchie, kein gar nichts. Man hat einfach ein paar coole Spiele, die Teams reißen rum, die Fans haben was Cooles, verschiedenes Prinzip und es wird angenommen und akzeptiert. Aber so fühle ich nicht und verstehe ich auch nicht.
Also ich finde jetzt ehrlich gesagt das System gar nicht so kompliziert. Ich finde an sich auch gar nicht so schlecht, dass es anders ist als das, was in Europa gewählt wurde. Was ich nicht so gut finde, ist, dass die jeweiligen Sieger oder die aktuellen Meister, dass die erst in der Runde der letzten 16 dazustoßen. Das bringt so einen völlig unnötigen Vorteil, wenn dann, finde ich, sollten alle gleich von Anfang an die gleichen Chancen haben und nicht, dass da jeweils noch irgendwie ein Team noch neu dazukommt, weil es irgendwie bei sich in der Liga die beste Situation gerade hatte. Was ich aber tatsächlich gut finde, ist, dass man auch aus Bereichen jetzt noch Teams mit dazu nimmt, die sonst eher gar nicht vertreten waren. Ich finde schon, dass das das Turnier an sich interessanter machen könnte, wenn du mal gegen ganz exotische Teams auch spielst. Und vor allem dadurch, dass verschiedene Events sozusagen oder dass verschiedene Turniere mit einbezogen werden, hast du natürlich die Chance, jedes Jahr wirklich auch gegen andere Mannschaften spielen zu können. Außer natürlich, es gibt im karibischen Raum sowas wie den FC Bayern. Kenne mich jetzt leider nicht so mit der Vereinsstruktur der karibischen Teams aus. Aber wenn auch dort regelmäßig die Meister wechseln oder die erfolgreichen Teams wechseln, dann kann man da doch einen ganz bunten Blumenstrauß bekommen, der durchaus interessant sein könnte. Und dann macht es auch Spaß, das mal zu sehen. Das Problem, was sein könnte, da würde ich Daniel in Ansätzen sogar zustimmen. An sich wäre es eigentlich cleverer gewesen, wenn man eventuell doch einfach erstmal eine Gruppenphase gemacht hätte und jeweils immer Hin- und Rückspiel spielt. Weil ein Problem natürlich ist, dass die unterschiedlichen, auch klimatischen oder geografischen Gegebenheiten wahnsinnig viel Einfluss auf so ein Spiel nehmen und auch sehr, sehr kraftintensiv sein können. Die US-Nationalmannschaft hatte letztens bei ihrem Spiel, ich glaube gegen Panama war es gewesen, hatte Tyler Adams sich danach auch schon mal in die Richtung geäußert und meinte, dass sie lieber gegen Frankreich oder England spielen würden, als im CONCACAF-Bereich, einfach weil dort die körperlichen Anforderungen auch viel, viel intensiver sind, weil diese Spiele viel, viel anstrengender sind. Und das könnte tatsächlich schon auch ein, nennen wir es mal auch unfairerer Nachteil sein, den beispielsweise eher die nordischen Teams haben könnten. Umgekehrt aber natürlich auch Teams, die aus dem tiefen Süden kommen. Und dann, wann sollte der Rhythmus sein? Wird das so sein wie immer noch? Also, dass man im März spielt? Weil dann wäre es natürlich beispielsweise, wenn jetzt ein Team aus der Karibik nach Kanada muss, ist das natürlich auch ein entsprechender Einfluss.
So wie ich das gelesen habe, findet die im Frühling statt. Also die Qualifikationen sind im Herbst, weil ja da die ganzen Ligen meistens enden. Und dann im Frühling soll die Champions League gespielt werden.
Heißt also März, April, Mai so in dem.
Also März 22 werden die Entscheidungen gemacht und alles eingeteilt, wer dabei ist und so. Und dann im Frühling 23 ist dann der Wettbewerb.
Das ist für die.
Ja, also ja, so März.
Für die MLS ist das natürlich wieder so ein gewisser Nachteil, weil da der Ligabetrieb ja erst wieder anfängt. Während in der Regel alle anderen Ligen zu dem Zeitpunkt ja schon längst wieder spielen. Das hat zuletzt ja die CONCACAF Champions League auch so ein bisschen uninteressanter für MLS-Teams gemacht, weil es halt mitten in der Vorbereitungsphase war. Trifft dann jetzt halt auch wieder zu. Und wenn du jetzt natürlich in die tiefe Karibik musst, raubt es wahnsinnig viel Zeit und auch Kraft. Da wird es dann halt interessant werden, auch wie wird ausgelost oder wie wird bestimmt, wer das Heimrecht hat. Weil das Heimrecht wird definitiv bei diesem Turnier ein entscheidender Faktor sein.
Also im Herbst zum Beispiel, das sind dann so Sachen wie der League Cup oder In der Karibik gibt es ja dann auch so einen Cup, wo sich dann sowas entscheidet, sowas ähnlich wie der League Cup oder halt in Mittelamerika, die haben auch so Cups und die werden dann alle eben im Halbstand gespielt und dann, genau, stehen ja dann die Sieger, Zweitplatzierten und die verlierenden Halbfinalisten fest.
Na, der jetzt neu gründende League Cup soll ja im Juli und August stattfinden.
Ja, das kann, ja, aber in den anderen Ligen halt dann im Herbst. So steht es zumindest auf der Seite.
Also es kann durchaus ein interessantes Turnier werden. Ich glaube, man sollte da gar nicht so negativ rangehen. Auf jeden Fall ist es gut, dass da mal so eine gewisse Reform stattgefunden hat. Und jetzt muss man dann halt gucken, wie es am Ende ausgestaltet wird und ob das fair auch ausgestaltet wird für alle Teams. Vielleicht auch, also nicht nur vielleicht, gerade eben auch für die kleineren Teams. Weil natürlich, wenn du selbst gerade noch gar kein Liga-Betrieb hast als sehr, sehr kleine Liga und dann aber schon nach Kanada reisen musst im März, ist natürlich auch blöd.
So an sich bin ich auch sehr gespannt auf diesen Wettbewerb. Gruppen hätte ich mir schon auch ein bisschen mehr gewünscht, weil da kommt das Feeling ein bisschen mehr auf in der Champions League, weil man es halt von Europa kennt. Aber so ist es mal wieder was anderes wie in Europa. Das sind wir dann schon gewohnt als MLS-Fans. Und ja, ich bin gespannt, wie es verlaufen wird und freue mich eigentlich schon auf die ersten Spiele ein bisschen. Mal gucken. Ich hoffe, dass irgendwo hier in Deutschland übertragen wird. Ich hoffe mal, dass sich da ein Anbieter findet, wie DAZN oder sowas. Dass man es dann auch ohne Probleme easy schauen kann. Mal gucken. Okay, sonst habt ihr nichts mehr zu dem Thema?
Nope.
Dann würde ich sagen, machen wir einen kurzen Break und hören uns nach der Werbung wieder.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Und da sind wir wieder nach der kurzen Werbepause. Nun gibt es noch ein bisschen was zum letzten MLS-Spieltag zu sagen. Und da ging es heiß her. Da gab es ein paar Rudelbildungen in Cincinnati, denn die Spieler sind nach zwei roten Karten abgegangen wie die Dalmatiner.
Und wie?
Ja, das sagen selbst die 101 Dalmatiner. Respekt bei der Leistung. Was da stellenweise los von Cincinnati. Aber gut, man muss dazu sagen, dass ich selten zwei Platzverweise gesehen habe, wo ich mir die Frage stelle,
warum?
Wie man das eigentlich anstellen kann. Oder? Ja, da fehlen einem die Worte.
Absolut, also das war tatsächlich, wie kann man so blöd sein teilweise, sich in so unnötigen Situationen auch noch eine rote Karte zu holen. Also komplett unnötig halt.
Man muss dazu sagen, die erste Rot gab es in der 86. für Alvaro Barriel und die zweite dann in einer noch dümmeren Zeit in der 90. plus 5 von Isaac Atanga. Zu dem Zeitpunkt hat halt New York City schon 2-1 geführt. War vielleicht ein bisschen Frust auch dabei, aber ja, fangen wir mal vorne an. Also Alvaro Barriel hat schon in der 74. eine Gelb gesehen. Er hat dann später glattrot bekommen, aber ja, also wenn du schon eine Gelb hast, kannst du halt so nicht reingehen. An sich hätte er davor nicht die Gelb gehabt, dann wäre es ein streitwürdiges Foul gewesen, ob es rot ist oder nicht. Also ich wäre dann schon der Meinung gewesen, es wäre rot. Anne wäre dann andere Meinung gewesen.
Ja.
Aber mit dem Hintergrund, dass er da schon mal gelb gesehen hat, ja, kannst du dann da nur rot zeigen. Denn es gab Einwurf für New York und er wirft dann auf den Spieler. Alvaro Barriel läuft auf den Spieler zu. Der Spieler spielt wieder zurück auf den Einwerfer und Barriel rennt wieder zurück. Und dann geht er mit beiden Beinen, beziehungsweise eher dann, er trifft mit seinen Skibeinen dann eben den gegnerischen Spieler, gestrecktes Bein. Also mit beiden Beinen gestreckt rein und ja, da kannst du dann letztendlich nichts anderes zeigen wie rot. Er ist Gott sei Dank nicht mit offener Sohle rein, sondern mit gestreckten Schienbeinen, sage ich jetzt mal, aber da kann man dann auch nur rot zeigen. Habt ihr das Foul gesehen?
Ja, aber ja. Ich bin mir nicht sicher, ob ich einfach ein komplett anderes Foul gesehen habe, weil beim das, was ich gesehen habe, da geht er nicht mit gestreckten Beinen rein, sondern er stellt halt das Bein davor, so, aber nur mit einem Bein und blockiert ihn halt, bringt ihn dadurch zu Fall. Klare gelbe Karte in der Situation. Rot wäre es jetzt für mich nicht gewesen. Da wäre eher die zweite Situation, für die es ja auch Rot gab. Die ist da was ganz anderes.
Ja gut, bei der zweiten Situation muss man fragen, was denn eigentlich los war. Ich meine, der grätscht schon so hin. Ich meine...
Es war die gute alte Blutgrätsche.
Aus Sicht eines Fußballs muss ich ja so sagen, wenn du siehst, scheiße, du triffst sie nicht mehr, dann hast du zwei Optionen. Entweder du ziehst zurück, oder aber du denkst dir, scheiß drauf, jetzt grätsche ich schon, ich sehe den Pommi nicht, dann ziehe ich durch, dass er wenigstens auch was davon hat. Klingt in erster Linie hart, aber nach dem Motto machen es tatsächlich manche. Von daher, er hat ihn getroffen, aber er hat ihn halt...
Daniel spricht aus Erfahrung.
Er hat ihn halt, ja, auf gut Deutsch war es so richtig schön abgesenzt. Ich meine, ja,
es war sogar ein Hauch von der Schere zu sehen.
Nein, also wirklich, er hat da meinen Respekt, er hat ihn halt wirklich so richtig abgesenzt, der Ball war weg. Aber ich bin wirklich ehrlich, er grätscht halt von der Seite ab, wäre der Ball nicht weg gewesen, könnte man halt auch über Gelb diskutieren. Aber ja, es ist halt dämlich, da reinzugehen.
Aber ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, rollt der Spieler vom New York City FC eigentlich immer noch oder hat er mittlerweile ausgerollt?
Na, es tut schon weh, wenn du so abgesenzt. Also wenn du wirklich so abgesenzt wirst, da kann ich verstehen, dass du rollst, aber wenn es eine faire Grätsche war, tut auch stellenweise weh, aber ja.
Naja, also völlig berechtigte rote Karte. Ich glaube, dem Spieler ist zum Glück nichts passiert. Also dem Gefaulten. Und da gibt es wahrscheinlich auch gar keine zwei Meinungen zu. Da finde ich halt die erste Situation deutlichst weniger schlimm und wie gesagt, ist für mich jetzt nicht so rotwürdig. Was ich aber tatsächlich ein bisschen merkwürdig fand, war die Aggressivität der Cincinnati-Spieler, die auch nach den Pfiffen da, also nachdem gepfiffen wurde, in beiden Situationen, teilweise äußerst aggressiv dann Rudelbildung mit auch anderen Spielern, also mit den New York City FC-Spielern gestartet haben. Klar, die New York City FC-Spieler stürmen dann erstmal alle auf den Faulenden zu, das ist ja irgendwie üblich im Fußball. Aber das Agieren der Cincinnati-Spieler ist da schon so ein bisschen sehr merkwürdig.
Aber das Ironische ist, die einzige gelbe Karte wegen Rudelbildung hat Callens von City bekommen.
Ja, also auch die New York City FC-Spieler sind natürlich dann nicht so zimperlich und schubsen und packen da so ein bisschen. Ist dann auch so okay. Aber, also normalerweise kenne ich die Cincinnati-Spieler halt nicht so auf die Art und Weise. Aber nachdem sie ja letztens ein Spiel gewonnen hatten, ist ihnen das vielleicht ein wenig zu Kopf gestiegen. Und dann dachten sie, können sie jetzt hier mal ordentlich zeigen, dass sie zu Hause sind und dass sie das Spiel gewinnen wollen.
Das ist eigentlich ein interessantes Phänomen. Ich meine, wenn du nicht kicken kannst, beziehungsweise wenn du in der Tabelle scheiße stehst, weil du halt eben nicht den Fußball spielst, den die anderen Teams in der Liga spielen, dann spielst du so ein bisschen unfair, habe ich so das Gefühl. Ich meine, ich selbst als Trainer habe schon oft mitbekommen, dass halt einfach solche Teams auch sehr durch eine Aggressivität geprägt sind. Also Aggressivität in dem Sinne von, du liegst hinten, du bist gefrustet, weil es einfach die ganze Saison nicht läuft. Einfach weil du hinten stehst, nicht gewinnst. Gewinn macht mehr Spaß als verlieren, klar. Gerade auch im Profibereich ist es umso besser, wenn du gewinnst. Und dass du dann eine gewisse Aggressivität hast, ist halt leider schon des Öfteren vorgekommen. Hat es auch dementsprechend auch mal wieder bewiesen, dass halt Teams, die schlecht stehen, aggressiv spielen.
Ja, was auch noch ein sehr interessantes Spiel war, vor allem auch torreiches Spiel mit 7 Toren im Spiel, war das Spiel Austin FC gegen San Jose Earthquakes, was die Earthquakes mit 4-3 oder 3-4 eben gewonnen haben. Das Spiel war wieder in Austin vor gut ausverkaufter Hütte. Austin hat allerdings zur 45. Minute 3-1 geführt Und dass die halt dann wieder so ein Spiel aus der Hand geben, zeigt halt dann doch irgendwie, das Team, keine Ahnung, ist noch nicht wirklich eingespielt oder irgendwas stimmt da noch nicht. Wer sich eingespielt hat, ist Sebastian Triussi, der neue Destiny-Player von Austin. Der hat jetzt, soweit ich weiß, im vierten Spiel hintereinander getroffen. Also das ist schon mal eine gute Leistung. Er zeigt, wieso er mehr verdient. Und auch dort gab es auch wieder einen Platzverweis, nämlich von Alexander Ring von Austin FC, der in der 65. Minute mit Gelb-Rot vom Platz flog. War jetzt nichts Besonderes, das Foul. Es war halt ein Foul, er hatte schon eine Gelb und dann kannst du halt so nicht hingehen.
Was ich aber witzig finde, ist, ja? dass Austin es geschafft hat, schon in der zweiten Minute die erste gelbe Karte zu kriegen. Das muss man halt auch erstmal schaffen.
Das stimmt. Und vom Superdraft-Spieler Daniel Pereira. Aber schön, dass der zumindest spielt.
Vielleicht wollte er unbedingt auch mal in der Ticker-Erwähnung stehen, damit Mutti auch sieht, dass er spielt.
Das kann natürlich sein. Wer weiß, wer weiß. Aber auf alle Fälle ein sehr ereignisreiches Spiel. Hat einer von euch die Highlights gesehen?
Nee.
Nö, weil es ist Austin.
Nö. Es ist Austin. Ja, den Fans wegen kann man es wahrscheinlich schon angucken. Ist schon, also die Fans machen echt gut Stimmung. Das gefällt mir schon. Aber an sich gut Austin. Ich glaube, die sind auch letzte in ihrer Konferenz, oder? Nicht? Doch, ja, doch, die sind im Westen. Ja, also kann es nächstes Jahr eigentlich nur besser laufen. Dieses Jahr 19 Punkte erst, der 12. Platz, das ist Houston, die haben schon 26, also ja, da geht's nur noch um Schadensbegrenzung.
Wo du gerade die Tabelle so schön ansprichst, ich habe euch ja das Meme geschickt. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Vincent, über die Tabelle der MLS. Ich hab's, Anna habe ich es geschickt, Anna hat doch drauf reagiert.
Wo hast du das geschickt?
Instagram. Das ist ein gutes SpongeBob-Meme. Wir müssen euch das verlinken. Für Instagram. Ja, von Instagram.
Ach, da. Okay.
Ich lese es euch mal vor. Ist ein SpongeBob-Meme. Guess what I am? Bottom of the Western Conference Table? No, I'm Texas. What's the difference?
Da ist halt echt so viel dran, weil im Westen halt einfach die letzten drei Teams alle aus Texas kommen, aber gut.
Aber lustigerweise haben Houston und Dallas immer noch reelle Chancen auf die Playoffs. Nicht vergessen.
Das stimmt, das sind jetzt im Fall von Houston 8 Punkte. Ein paar Spielchen sind noch, also da ist echt noch alles drin. Auf der anderen Seite im Osten natürlich letzter Toronto mit 18 Punkten, danach kommt Cincinnati 20. Ja, das ist auch, Toronto ist es auch noch eine Saison zum Vergessen. Ich glaube, die haben aber dieses Wochenende sogar gewonnen, was eigentlich schon eine Sondermeldung fast wert ist. 2-1 gegen Nashville. Sowas gibt's nicht alle Tage, aber was es auch nicht alle Tage gibt, das erzählt euch jetzt mal Anne.
Du meinst, weil die Red Bulls nach circa 2,5 Jahren mal wieder gewonnen haben?
Korrekt.
Auch noch auswärts, damit hat niemand gerechnet. Es waren aber, habe ich gesehen, Fans der Red Bulls tatsächlich im Stadion bei Miami. Und weil wir ja heute beim Thema rote Karten sind, auch da gab es eine rote Karte, schon relativ früh, in der, ich glaube, 37. Minute war das. Zu dem Zeitpunkt war es 38. Minute, eine gelb-rote Karte für George Figel oder Jorge wahrscheinlich, ja.
Figal.
Der bereits in der 10. Minute die erste gelbe Karte kassiert hatte und dann in der 38. Minute kam die nächste noch dazu. Zu dem Zeitpunkt stand es bereits 2-0 für die Red Bulls. Interessant ist aber, dass die Red Bulls mehr qualitativ hochwertige Schüsse und Pässe hatten zu der Zeit, als sie noch 11 Gegner sozusagen auf dem Platz hatten, also als es die rote Karte noch nicht gab. Und danach brach das statistisch gesehen ziemlich ein. Sie haben danach nochmal 2 Tore gemacht. Aber das war wieder so ein ganz typisches Phänomen. Deswegen hasse ich es eigentlich immer, wenn der Gegner der Red Bulls eine rote Karte bekommt. Weil irgendwas passiert dann, aber das ist schon seit 15 Jahren so, irgendwas passiert dann immer mit dieser Mannschaft, dass sie plötzlich viel schlechter spielt, als sie vorher gespielt hat. Und eigentlich ist es dann fast immer so, sobald der Gegner eine rote Karte hatte, fällt kein Tor mehr. Deswegen ist es immer, ah, gib ihm kein Rot, gib ihm Gelb, der soll weiterspielen. Aber gut, in dem Fall haben sie jetzt nochmal 2 Tore gemacht. Endlich mal ein Sieg. Und ja, für Miami war es dann auch so ein bisschen bitter, glaube ich.
Aber die gelb-rote Karte ist so selten, denke ich, von Miami. Ich habe mir die jetzt mal angeschaut. Also, ich muss dazu sagen, dass der Schiedsrichter einfach mal genial reagiert hat. Für alle, die es nicht wissen, wie Anne schon sagte, ist Figal vom Platz geflogen. Und zwar Höhenmittellinie, gibt es die Sinne, Figal hält, ich weiß es nicht, wen war es, fest. Und Schiri lässt halt weiterlaufen, dies, das. Und irgendwann ist der Ball im Aus und er zeigt ihm Gelb-Rot nachträglich. Das finde ich super. Ich meine, klar, das Foul war selten dämlich. Dementsprechend ist er vom Platz geflogen. Von daher, da musst du dich halt nicht beschweren, weil wenn du Gelb hast und so ein Foul machst, dann hast du eigentlich keinen Bock mehr auf das Spiel. Bin ich ehrlich, weil...
Willst du duschen gehen?
Ich meine, der Schiri steht vor dir, du hältst ihn fest, er liegt auf dem... Du faulst ihn quasi. Schiri lässt Vorteil laufen, du denkst dir, geil, Alter, mir passiert nichts. Und dann, weil es im Ausland, der zeigt halt einfach Gelb-Rot. Ich meine, wie cool muss das Schiri sein? Das finde ich einfach genial.
Wenn du als Spieler denkst, oh, der Schiri hat es nicht gesehen, er reagiert nicht und dich schon sicher fühlst und dann plötzlich kommt sie doch noch.
Ja, also, wie gesagt, also seit ein paar Jahren kann man auch nachträglich Gelb-Rot zeigen. Du sollst auch rote Karten nachträglich zeigen, tatsächlich. Was ich sehr interessant finde.
Ja, was ja total sinnvoll ist, weil du lässt die Situation erstmal weiterlaufen.
Du lässt den Spielfluss weiterlaufen. Ich meine, ob daraus jetzt ein Tor entstanden oder nicht, ist es nicht, weil es jetzt ausgespielt worden. Und einfach Gelb-Rot zeigen. Ich meine, ja. Aber wie gesagt, wäre es jetzt so ein taktisches Foul gewesen, wie zum Beispiel so ein leichter Schubser oder so, wenn er am Ball gewesen wäre und er eben nicht Gelb-Rot zeigt oder so. Ja, egal. Hat er wirklich Glück gehabt, aber sorry, aber für das Foul hat er halt wirklich weggeschubst. Er war ja nicht mal am Ball. Ich meine, natürlich fliegst du für sowas vom Platz, wenn du halt wirklich drum bettelst. Aber ja, viel geändert hat sie ja nichts. Die haben noch 2 weitere geschluckt, Miami. Da bringen die schönsten Trikots der Welt. Um unseren Kollegen Uli Hebel mal zu zitieren, nichts. Aber ja, Miami steht da jetzt tabellarisch auch eher bescheiden da. Also dann unterm Strich haben gleich viele Spiele wie Philly. Von da wird sich zeigen, wo die Reise hingeht.
Ja.
Es gab noch eine Partie mit einer roten Karte.
Dann schieß los.
Philly gegen Orlando. War.
Wer hat's bekommen?
Das weißt du doch. Das,
Antonio Carlos. War's der zufällig?
Warte, ich versuche mich gerade daran zu erinnern, wer es war. Dauert kurz.
Orlando hatte die ganze Mannschaft die gelbe Karte gesehen. Ich sehe es gerade. Also yeah. Antonio Carlos hat die rot bekommen und dann dazu gab es noch 2, 4, 6 gelbe Karten. Unter anderem mit Rodrigo Schlegel und dem Ersatzkeeper Pedro Galese. Also sportlich. Wenn bei Philly nur der deutsche Leon Flach gelb sah, aber... Und man muss dazu sagen, bei Philly hat er Kai Wagner getroffen zum 1-0 in der 37. Ganz schönes Tor. Und natürlich unser Kasper Prypsiajko, der Deutschpole, auch mit einem Doppelpack. Also ja.
Ja, aber man muss dazu sagen, die rote Karte für den Penalty geht voll ganz klar.
Ja, es ist halt aber...
Er kann Glück haben, dass er getroffen hat. Also es ist eine Einspielsperre. Mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen.
Ja, eine ganz klassische Verteidigungssituation im Strafraum. Er kommt halt zu spät, kann nicht mehr viel machen, bringt den Stürmer zu Fall. Ganz klare Geschichte, nichts Schlimmes bei. Aber führt am Ende zum Elfmeter und zum Tor, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre.
Ja.
Aber ja, war auf jeden Fall ein Spieltag mit sehr, sehr vielen roten Karten mal wieder.
Die Schiris hatten Bock. Fun Fact übrigens, bei Cincinnati New York City FC war unser alter Bekannter Ted Angel-Schiri. Also ja, da wundert einem die vielen Karten auch nicht mehr. Zum Schluss möchte ich noch sagen, dass Kansas vor den Sounders auf Platz 1 steht und dann haben wir es somit mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Wie gesagt, Leute, na, wie Anne schon anfangs erwähnt hat, wenn ihr gern auch Themen, Fragen, Sonstiges habt oder andere Meinungen zu manchen Themen, gebt uns gerne Bescheid, ihr könnt uns schreiben oder auch gern mal eine Audio schicken, wenn ihr diese irgendwie in der Folge vorkommen wollt. Wir werden euch dann die weiteren Infos zuschicken. Folgt uns gern auf Twitter und Instagram MLS Supporters Germany, auf Twitter bei US Soccer News und Facebook auch US Soccer News. Sonst kommt gerne in unseren Discord, Link ist wie immer in der Videobeschreibung. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao.
Und da werden wir dann die Seattle gegen Sporting Partie besprechen müssen, weil die steht ja jetzt auch bald an. Bis dahin, ciao.
Ja.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.